Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York befindet sich eine Replika des sogenannten Kyros-Zylinders. Sie haben wahrscheinlich das Bild auf dem Einlageblatt schon entdeckt. So groß ist er ungefähr. Es ist die Nachbildung eines Originals aus dem British Museum in London, Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben in den Ruinen des antiken Babylon. Die Inschrift des auf das Jahr 539 vor Christus datierten Objekts preist den Perserkönig Kyros als den Befreier und gerechten Herrscher Babylons, Sumers, Akkads, aller anderen Länder, erwählt und gesegnet vom allmächtigen Gott Marduk, damit er, Kyros, nach Äonen von Krieg und Unterdrückung Frieden, Gerechtigkeit, Wohlergehen, Sicherheit und Freiheit über das gesamte Erdreich bringe. Die Kopie wurde 1971 in New York dem UNO-Generalsekretär Sito Yutant übergeben und als antikes Zeugnis von Toleranz, Respekt vor kultureller Vielfalt und Mitgefühl gefeiert, ja, als die älteste Menschenrechtserklärung. Und als solche erhielt sie einen Ehrenplatz im UN-Hauptquartier. Anlass für den Festakt waren die Feierlichkeiten zum 2500-jährigen Bestand der iranischen Monarchie. Und die Überbringerin der Gabe war die Prinzessin Ashraf Pahlavi, die Zwillingsschwester des iranischen Schah Reza Pahlavi. Jenes Reza Pahlavi, der 1953 mit Hilfe der CIA gegen den gewählten Premierminister Mohammed Mossadegh geputscht hatte, weil der hatte es gewagt, die iranischen Ölreserven, die zuvor vom British Petroleum ausgebeutet wurden, für das iranische Volk zu beanspruchen. Der Schah baute in den Folgejahren mit Hilfe des allmächtigen Geheimdienstes SAVAK eine Diktatur auf, die das Land mit Folter und Mord terrorisierte. Er legte die Gewinne aus dem Ölgeschäft wieder zurück in die bewährten Hände der Briten und der US-Amerikaner, wofür er mit fantastischen Bestechungs- und Schmiergeldern entschädigt wurde. Im Jahr 1971 war seine Machtentfaltung im Inneren absolut. Außenpolitisch war sein Regime aber in eine Legitimitätskrise geraten. Dem sollten die Feiern von 2500 Jahren persischer Monarchie entgegenwirken. Aber sie konnten letztlich auch nicht verhindern, dass sie 1979 von der Islamischen Revolution des Ayatollah Khomeini hinweggefegt wurde und eine neue, nicht minder blutige Diktatur errichtet wurde, deren Schicksal jetzt in diesen Tagen wieder in den Sternen steht. Als wäre es ein ewiger Kreislauf. Der Zylinder selbst, die Menschenrechtserklärung, wird in der Geschichtswissenschaft nicht als eine Quelle für die Herrschaft oder für die programmatischen Absichten von Kyros gelesen. Es handelt sich um einen Propagandatext, einen eher plumpen Propagandatext, verfasst von der Marduk-Priesterschaft in Babylon, die in einem internen Machtkampf angesichts der persischen Bedrohung gegen den König Nabonid putschten und den Perser Kyros als seinen Nachfolger installierten, in Babylon, dort, wo die jüdischen Exilanten seit einem halben Jahrhundert im Exil festgehalten wurden. Kyros' Weg zum Herrscher eines Großreichs und seiner Regentschaft entspricht, den Quellen zufolge, dem Muster seiner Zeit mit Feldzügen, Vertreibungen, Versklavungen, Vergewaltigungen, Massakern und was sonst noch zu allen Zeiten zu den Gräueln des Krieges gehört. Der gerechte Friedensherrscher Kyros ist in den Augen der Geschichtswissenschaft ein Propagandamythos. Yutant und die Vereinten Nationen waren einer doppelten, antiken und modernen Staatspropaganda auf den Leim gegangen. Was wäre, wenn sie nicht die einzigen waren, die diese Propaganda kritiklos geschluckt haben oder sogar bewusst oder unbewusst an ihr mitgewirkt haben? Was würde es für unser Bibelverständnis und unseren Umgang mit der Bibel bedeuten, wenn diese antike Staatspropaganda Eingang in die Schrift gefunden hat? Wenn wesentliche Teile des alttestamentlichen Geschichtswerks, aber auch der Prophetenbücher, in ihrer Erzählung bewusst oder unbewusst der Selbstlegitimation eines altorientalischen Gewaltherrschers folgen. Und was wäre, wenn uns diese Fragestellung zwingen würde, den ganzen Erzählkomplex von der Rückkehr aus dem Exil, dem großen Thema des dritten Jesaja, und dem Wiederaufbau des Tempels nochmals unter einer anderen Perspektive zu sehen, als der des innerjüdischen Streits um die rechte Verehrung Gottes. Denn das ist die erste Ebene, die in unserem Jesaja-Text behandelt wird. Wie wird der Gott Israels recht verehrt? 539 vor Christus übernimmt Kyros die Herrschaft in Babylon und gestattet den jüdischen Exilanten die Rückkehr nach Israel. Er wird dafür als der Maschiach, der Messias, der Gesalbte, der Heilsbringer gepriesen. In Jerusalem aber stehen die Zurückgekehrten nicht nur vor den Trümmern der Stadt und den Trümmern des Tempels, sie stehen auch vor den Trümmern ihrer eigenen politischen, kulturellen und religiösen Identität. Und sie müssen sich fragen, was macht diese Identität aus? Was macht Zion zu dem Ort, von dem das Heil kommt, zur Mutter der Heilsgemeinde? Wie wird der Name Gottes geheiligt? Durch die Opfer der Priester im Tempel oder durch die Gerechtigkeit, die im Gottesvolk den Armen und Zerknirschten, den Fremden, Witwen und Waisen zuteil wird? Und für uns mutet diese Frage bloß rhetorisch an. Aber für die erste Generation der Heimkehrer ist sie existenziell und unentscheidbar. Und wir müssen uns fragen, warum ist das so? Was ist denn daran so schwierig? Noch in der Zeit nach dem Exil, Jahrhunderte nach den Propheten Amos und Hosea und dem Schrei Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Die Stimme des Propheten aus dem dritten Teil des Jesaja-Buchs, der sich gegen den Tempelbau ausspricht, ist die Stimme einer Minderheit. Andere, die Propheten Haggai und Zacharia, die Geschichtsschreiber der Chronikbücher, die Hauptdarsteller des Esra- und Nehemia-Buches, finden die andere Antwort plausibler. Der Tempel und der Tempelkult, die Einhaltung der kultischen Vorschriften, die verbürgen allein die Identität des Gottesvolkes, und solange es keinen Tempel gibt, sind alle anderen Bemühungen zum Scheitern verurteilt. Welches Interesse, wessen Interesse lässt diesen Anspruch so stark in den Vordergrund treten? Im chronistischen Geschichtswerk wird erzählt, zweites Buch Chronik, Esra Buch, der Herr erweckt den Geist des Königs Kyros von Persien und Kyros spricht darauf, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Erde der Reiche verliehen, er selbst hat mir aufgetragen, ihn in Jerusalem, in Juda ein Haus zu bauen. Jeder, der zu seinem Volk gehört, der soll hinaufziehen. Und damit beginnt in dieser Geschichtserzählung die Rückkehr aus dem babylonischen Exil und sie ist mit dem Wiederaufbau des Tempels auf Initiative des persischen Königs von Anfang an verknüpft. Und als in der Tempel zu bauen begonnen wird, aber der Neubau wieder ins Stocken gerät, da ist es wieder eine Intervention des persischen Königs, dann ist es Dareios, der Nachfolger von Kyros, der den Bau wieder in Schwung bringt. Ja, die persische Zentralmacht, erweckt vom Geist des Herrn, übernimmt sogar die Kosten für den Tempelbau. Das trägt sich um das Jahr 520 zu, die Zeit von dritter Jesaja. Und diese Geschichte ist aus historischer Perspektive durchaus glaubwürdig. Und das liegt an einer Eigenart des persischen Großreiches, das in seiner Verwaltung so funktioniert, dass es immer mit lokalen Eliten zusammenarbeitet. Sein Erfolgsrezept ist das der Kollaboration. Die lokalen Machthaber, zumindest die zweite Führungsebene, die werden gestärkt und sie heben dafür für den Großkönig die Steuern der lokalen Bevölkerung ein. Und die Perser besteuern hart. Aus ihrer Sicht ist der Tempelbau so ein Förderprogramm für die Jerusalemer Priesterschaft, um sich ihrer Loyalität und ihrer Mitwirkung zu versichern. Ist das der Hintergrund einer zentralen Achse des alttestamentlichen Geschichtsbildes? Übernehmen die biblischen Autoren hier absichtlich oder unverstanden ein Propagandanarrativ, letztlich sogar zum Schaden des eigenen Volkes? Denn für die breite Bevölkerung in Israel beginnt mit der Konsolidierung durch den Tempelbau jedenfalls kein goldenes Zeitalter, sondern eine massenhafte Verarmung und Verelendung, die über Jahrhunderte bis in die Zeit Jesu zu verfolgen ist. Wenn ich mein Bibelverständnis und meinen Glauben mit diesen Perspektiven konfrontiere, dann brechen bei mir einige Dinge auf. Zunächst eine große Konfusion, wenn das Urvertrauen in die biblischen Texte auf diese Art und Weise erschüttert wird, vermischt mit schlechtem Gewissen angesichts einer unerschütterlich bibelfesten Frömmigkeit, fast ein Gefühl des Verrats gegenüber dem Haus des Herrn, das ein Haus der Sprache ist und das wir als Schrift in jedem unserer Gottesdienste feierlich verehren. Ich beginne aber auch zu verstehen, wie es sein kann, dass sich die Rechtspopulisten und Protofaschisten rund um den Erdball auf dieses Buch berufen können. Die Charlie Kirks, die G.D. Vances, die Peter Thiels und ihre jubelnde religiöse Gefolgschaft. In den USA ist Religion ist die Berufung auf vorgeblich christliche Traditionen zu einem zentralen Instrument der Politik geworden, in diesen Tagen erst wieder in der vorgeblichen Rechtfertigung des Krieges gegen den Iran. Sie können das bruchlos in ihre Propaganda einbauen, weil es der Bibel selbst nicht fremd ist, weil die Bibel selbst unentrinnbar verstrickt in diese Propaganda ist, als Zeugin einer gespaltenen Gesellschaft, ebenso bitter verfeindet wie die großen gesellschaftlichen Grabenbrüche heute. Noch in den Passagen des dritten Teils des Jesaja-Buchs stolpern wir immer wieder im letzten Gottesdienst, in diesem Gottesdienst, über verstörende Gewaltausbrüche und Vernichtungsfantasien gegen die vermeintlichen Feinde, außen und innen. Sie vergiften alle Teile der Schrift. Wir lieben das Jesaja-Buch in dieser Gemeinde und in unserer Liturgie ja sehr. Wissen Sie, mit welchen Sätzen es endet? Die letzten Sätze des Jesaja-Buches lautet: An jeden Neumond und an jeden Sabbat wird alle Welt kommen, um mir zu huldigen, spricht der Herr. Dann wird man hinausgehen, um die Leichen derer zu sehen, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Denn der Wurm in ihnen wird nicht sterben und das Feuer in ihnen wird niemals erlöschen. Ein Ekel sind sie für alle Welt. Damit endet Jesaja. Man kann so Dinge erklären, bibelwissenschaftlich. Man kann sagen, ja, da sind mehrere Schichten und neben den Propheten aus der Zeit des Tempelbaus gibt es viele Jahrzehnte später einen Redaktor und der ist für diese Gewaltfantasien irgendwie verantwortlich. Aber löst denn das das Problem, dass diese Dinge in der Bibel stehen? Mir wird in dieser Perspektive klar, dass nichts gelöst werden kann, indem ich mit dem Finger auf einen bestimmten Satz, auf einer bestimmten Seite der Bibel poche. Dass die Berufung auf bloße Zitate immer etwas Willkürliches bleiben wird. Und dass der einzig gangbare Weg für mich ist, die hellen Bibelstellen, die mir als ein Licht für Suchende, als Brot auf dem Tisch erscheinen, dadurch zu bewahrheiten, dass sie in meiner, in unserer gemeinschaftlichen Praxis bewährt werden. Wenn ich das Heil aller erhoffe, anstatt der Vernichtung der Feinde, dann kann diese Verheißung nur wahr werden, wenn ich sie lebe, als inklusivistische, niemand ausschließende Gemeinde. Wenn ich mich von der Kritik an ungerechter Herrschaft inspirieren lassen will, dann nur, indem ich versuche, selbst herrschaftsfreie Beziehungsräume zu leben. Wenn ich die Zukunftsverheißungen der Schrift ernst nehmen will, dann nur, indem ich niemandes Zukunft zerstöre oder verbaue. Es gibt daran, glaube ich, kein anderes Kriterium für die Wahrheit der biblischen Verheißungen als ihre Bestätigung hier an diesem Ort, mitten unter uns. Wenn auch nur einen Augenblick lang alle Gebote der Tora eingehalten würden, dann kommt Maschiach, sagen manche Juden. Das Alte stirbt und das Neue kann nicht zur Welt kommen. Das ist die Zeit der Monster, heißt es. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, sagt das Evangelium.